So soll es sein. Danke, dass ihr euch einfach Raum genommen habt im Gottesdienst. Das finde ich richtig klasse. Genau. Schön, ja. Genau, ja, ich habe euch etwas mitgebracht, das mich selbst umgetrieben hat. Genau. Aus was besteht eine Abschiedsrede? Natürlich vor allem aus Dank für das Geleistete, das gemeinsam Erlebte und ja, auch Erarbeitete, auch Erlittene, für Erfahrungen, die einen weitergebracht haben, für Menschen, die dazugekommen sind, vielleicht die Erkenntnis, dass nicht immer alles gut war, aber am Ende doch auf jeden Fall gute Wünsche für die Zukunft. Was mich umgetrieben hat, ist, dass wir in der Allianz Gebetswoche einen Text hatten, Abschiedsrede des Paulus. Da schlägt er so ganz andere Töne an. Da kommt er nämlich plötzlich rüber mit: Ich weiß, dass nach meinem Abschied, reißende Wölfe zu euch kommen, die Herde nicht verschonen werden. Auch aus eurer Mitte werden Männer aufstehen, die Verkehrtes lehren, um die Jünger an sich zu ziehen. Heute noch einmal eine sehr persönlich gehaltene Predigt mit hoffentlich auch in euren Ohren sehr nachdenklichen Tönen. In der Geschichte der Kirche hat es wichtige, aber es hat auch total unnötige Trennungen und Spaltungen gegeben. Und ich frage mich, was ist heute dran? Ich sehe zwei wichtige Trennungen gegeben, die waren einfach notwendig, damit Kirche entstand. Zum einen die Trennung der Christen von den Juden, denn nur wenige Jahre bevor der Paulus sich so von den Ephesern verabschiedet, hat es das sogenannte Apostelkonzil gegeben. Es war die Frage, müssen die Heidenchristen noch Dinge aus dem jüdischen Glauben mit übernehmen? Es gab eine Kompromissformel, die Heidenchristen sollten schon noch ein bisschen vom Judentum übernehmen müssen. Aber diese Kompromissformel hat Paulus komplett über Bord geworfen. Das Leben aus der reinen Gnade, die Freiheit des Christenmenschen, hat er ausgerufen. Und damit geht es nicht nur äußerlich um die Trennung von Juden und Christen, es geht mit Ernst um die Frage aller Fragen: Wie bestehst du vor Gott? Wie bestehst du vor Gott? Durch Leistung, also Religion? Oder auf der anderen Seite durch Gnade, durch das Evangelium? Musst du was an der Hand haben? Oder darfst du mit leeren Händen dastehen? Die zweite grundlegende Trennung ist die zwischen altem und neuem Menschen. Wir sind losgekauft, erlöst, gerecht, befreit aus dem Machtbereich der Mächte der Finsternis. Ist einer für uns gestorben? Wir sind mit ihm gestorben. Befreit von den Mächten der Finsternis, die wir am Werk sehen in dieser Zeit und Welt, wo wir manchmal durch den Kopf schütteln, was jetzt wieder los sein wird, wenn Abrüstungsverträge abgebrochen, aufgelöst werden. Die wir aber auch sehen in der Schule, im Mobbing, Betrug, Ungerechtigkeit, Ausbeutung. Das kommt aus dem Herzen des Menschen. Das kommt nicht von Gott, das kommt von unten. Und davon sind wir als Christen befreit. Wir sind befreit von den Geistern, auch in unserem Herzen, die uns Gott madig machen, die uns auf Abstand halten wollen. Kirche ist, so wissen wir, Ekklesia. Es ist die Gemeinschaft der Herausgerufenen, heraus, neugeboren, mittendrin. Eines anderen Geistes, aus anderem Holz geschnitzt, zu einem Leben unter der Führung des Heiligen Geistes und des Wortes Gottes, in der Gegenwart, aber auch in der Verantwortung vor dem himmlischen Vater. Wir wissen das und ich denke und ich bete, dass wir das so auch leben. Und doch ist da diese Zerrissenheit, ist diese grundlegende Trennung wie vielleicht noch nie zuvor hinterfragt. Kirche hat modern zu sein, mit der Zeit zu gehen, unbedingt bei Menschen zu sein, das zu tun, was Gesellschaft und Politik zum Beispiel in Sachen Lebensführung vorgeben. Ich frage mich, ist es uns am Ende gar nicht mehr möglich, Geist der Welt und Geist Gottes so deutlich voneinander zu unterscheiden, weil manches nicht so eindeutig ist, wie es scheint? Oder ist es eigentlich klar? Nur der Mensch ist uns einfach eben dann doch wichtiger. Ob es diese entscheidenden Klärungen sind, die uns Christen ins Leben riefen, ob es das Schriftverständnis war, das Verständnis von der Gottheit und Menschheit Jesu, von Dreieinigkeit, von Taufe und Auferstehung und Abendmahl, unterschiedliche Formen und Stile auf einer Skala zwischen Gesetzlichkeit und Freiheit. Es gibt wohl nichts, worüber Christen nicht gestritten haben, sich auseinandergesetzt, sich gegenseitig diffamiert, bekriegt und umgebracht haben. Den Weg der Begnadigten und Herausgerufenen säumen so viele Spaltungen wie wohl in keiner anderen Religion. Bis heute. Christen meinen, sie dürften oder könnten oder wollten nicht mehr mitgehen, müssten Grenzen definieren, Grenzen aufzeigen auf beiden Seiten. Früher haben wir gemeinsam gesungen, wenn dein Wort nicht mehr soll gelten, worauf soll der Glaube ruhen? Und wir preisen miteinander die Soli der Reformation, unter anderem das Sola Scriptura, allein doch die Schrift. Aber so einfach scheint das ja nicht. Wenn du und ich, wenn wir Trost suchen, dann ist uns jedes Wort der Bibel recht und zwar genauso, wie es da steht. Geht es aber um die Frage der Lebensführung? Ist man da heute anderer Meinung? Ist dein oder mein Empfinden konträr zur Bibel? Muss sich die Bibel heute fragen lassen. Kommst du mit deiner Werkzeugkiste? Und wenn ich ganz, ganz ehrlich bin, dann habe ich doch auch meine. Ach, ich spüre doch die Not. Für dich ist Liebe nicht bloß die, die dich erlöste und herausrief. Liebe ist für dich vor allem Nächstenliebe, selbst wenn sie den Menschen und sein Empfinden über das Bibelwort stellt. Ich weiß doch, ist nicht Gott für den Menschen in die Welt gekommen? Für wen denn sonst? War das Gebot nicht für den Menschen gemacht und nicht umgekehrt? Ich weiß, ich ahne die Not auf beiden Seiten. Aber können wir nicht trotzdem zusammenbleiben? Ich möchte uns einige Bibelworte zu bedenken geben. Paulus, der Spaltungen übrigens ausdrücklich zu den Früchten des Ungeistes zählt, schreibt: Ihr aber, liebe Brüder, seid zur Freiheit berufen. Allein seht zu, dass ihr durch die Freiheit nicht dem Fleisch Raum gebt, sondern durch die Liebe Diener einer dem anderen. Denn das ganze Gesetz ist in einem Wort erfüllt: Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Wenn ihr euch aber untereinander beißt und fresst, so seht zu, dass ihr nicht einer vom anderen aufgefressen werdet. Jesus wie auch Paulus verurteilen alles Richten und Urteilen. Wenn es bei Paulus heißt, darum richtet nicht vor der Zeit, bis der Herr kommt, der auch ans Licht bringen wird, was im Finstern verborgen ist. Und er wird das Trachten der Herzen offenbar machen. Er sieht das Herz. Und Jesus antwortete denen, die das, was sie als Unkraut in der Kirche und Gemeinde ausfindig gemacht haben und am liebsten gleich ausreißen würden: Lasst beides miteinander wachsen bis zur Ernte. Und um die Erntezeit will ich zu den Schnittern sagen, sammelt zuerst das Unkraut und bindet es in Bündel, damit man es verbrenne, aber den Weizen sammelt mir in meine Scheune. Das alles heißt sicherlich nicht, dass ich nicht meine Erkenntnis haben und auch vertreten darf. Ich meine sogar, dass es zu einer funktionierenden Gemeinschaft dazugehört, dass wir uns einander mitteilen, dass wir zuhören, dass wir miteinander um die Wahrheit ringen. Dass wir uns aber auch gegenseitig stehen lassen können, im Denken und im Handeln. Das sage ich bewusst allen Seiten. Der Hebräerbrief hat doch recht, wenn er schreibt, lasst uns aufeinander Acht haben und uns anreizen zur Liebe und zu guten Werken und nicht verlassen unsere Versammlungen, wie einige tun pflegen, sondern einander ermahnen und das umso mehr, als ihr seht, dass sich der Tag naht. Flucht oder Verlassen des vermeintlich sinkenden Schiffs hat immer auch das Geschmäckle von geistlichem Hochmut und Elitentum. Vor allem habe ich den Eindruck, wie geht, schwächt die Gemeinschaft der Geschwister. Wenn ein Glied leidet, haben wir es in der Lesung gehört, und ich ergänze, wer sich zurückzieht, dann leidet das Ganze. Und ich habe gedacht, weißt du, wie man ein Feuer ausmacht, ein Lagerfeuer? Ja, indem man die Glut auseinanderzieht, gell? Denke noch an das KU-Camp, wo wir auch so ein Feuer hatten und die Kids waren schon alle fort und irgendwie glühte es alles noch. Und der Wind facht das dann an und du kriegst es nur dann aus, wenn du es immer wieder beständig auseinanderziehst. Aber liebe Geschwister, genau das hat der Widersacher vor. Er will das, was brennt, was lodert, in guter Weise wieder zum Verlöschen bringen. Er will uns auseinandertreiben. Er will uns aus dem Kampf rausnehmen und uns auf die Sofas ziehen in vermeintlich noch treue Gemeinden. Doch wir sind in das Ringen um den rechten Weg gestellt und noch nicht auf dem Sofa in der himmlischen Herrlichkeit. Ja, ich weiß um die Probleme. Ich weiß, wo ich stehe. Doch auf der anderen Seite weiß ich auch zu sagen, wer bin ich, dass ich dir ins Herz sehen und Glauben beurteilen könnte. Wer bin ich, dass ich hundertprozentig wüsste, was heute richtig und was falsch ist. Eine Sache ist mir sehr nahe gegangen in der Weihnachtszeit. Diese Geschichte von den drei Königen, nicht wahr? Die Schriftgelehrten damals in Jerusalem, die haben alles in der Bibel gewusst. Traue ich ihnen mal zu. Hoch und runter, von A bis Z und von Z bis A. Alles gewusst. Und sie haben auf den Messias gewartet. 100 Pro. Aber als der Messias kam, haben es Heiden in den Sternen gesehen. Ich bleibe bei meinem und ich achte dich in deinem. Und ich stelle uns beide vor unseren himmlischen Vater. Wenn er will, wird er die Grenzen ziehen. Solange soll es meine Aufgabe sein, dich zu lieben, so wie du mich. Kriegen wir das hin? Einheit zu leben. Ich wünsche es mir so sehr.